herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, heute in einem etwas anderen Format. Ludger ist heute nicht hier, dafür habe ich zwei Damen an meiner Seite und wir wollen ein bisschen über Teams in der Medizin sprechen. Das ist ein Aspekt, der häufig wenig Beachtung findet und deswegen halte ich das für sehr wichtig, das Thema mal ein bisschen zu besprechen. Ich habe hier mit mir zwei Mitarbeiterinnen des Hauses, einmal die Thala und einmal die Joanna. Wir wollen ein bisschen über Teams reden und die Bedeutung. Ich habe hier mal so eine Folie vorbereitet, wo medizinische Berufe aufgelistet sind. Und die meisten Patienten, glaube ich, haben nicht ganz so viele Vorstellungen, was es da eigentlich für Berufe gibt. Die Krankenschwester ist natürlich bekannt oder der Krankenpfleger, medizinische Fachangestellte, auch manchmal noch als Arzthelferin bezeichnet, aus Praxen, Physiotherapeut ist auch bekannt. Aber wir haben heute hier die chirurgisch-technische Assistentin Joanna und Physician Assistant Thala. Und da wollen wir ein bisschen drüber reden. Und ja, Joanna, ich fange mal mit dir an. Was ist so die Aufgabe einer CTA?
Also eine chirurgisch-technische Assistentin übernimmt im Endeffekt ärztlich delegierbare Aufgaben, sowohl auf Station als auch im OP. Auf Station gehört dazu, die an der Visite teilzunehmen, Blutentnahmen, die Zugänge zu legen, aber auch Wundversorgung, die Dokumentation. Und im Endeffekt wird der Patient einfach von Aufnahme bis Entlassung von uns begleitet, so wie auch von den Ärzten natürlich und von der Pflege. Und im OP gehört da halt die Assistenz bei chirurgischen Eingriffen dazu. Wir lagern, sobald der Patient intubiert wurde, und dann legen wir auch Hand an, wenn die OP dann beginnt.
Ja, okay. Wie ist die Ausbildung? Also was muss man da machen, damit man ein chirurgisch-technischer Assistent oder eine chirurgisch-technische Assistentin wird?
Die Ausbildung ist 3 Jahre lang und besteht aus einem theoretischen, aber auch aus einem praktischen Teil. Im theoretischen Teil erlernt man wichtige Informationen bezüglich Anatomie, Physiologie, Hygiene, die medizinischen Produkte lernen wir dort kennen, aber auch bezüglich Chirurgie und bestimmte Techniken. Und im Praktischen wenden wir das Wissen dann halt einfach an und ja, genau.
Ja, es geht also weit über das hinaus, was so jetzt eine typische Pflegekraft eigentlich macht. Das ist auch eine völlig andere Ausbildung,
ja.
Wo sicherlich auch mehr Anatomie und solche Dinge mitgefragt werden. Ja, das ist aber kein Studiengang, sondern es ist eine Ausbildung.
Ja.
Okay, gut. Thala, wie ist denn das bei dir? Was macht eine Physician Assistant?
Also genau wie bei Joanna, auf Station, wir übernehmen ärztliche delegierbare Aufgaben, Teilnahme an Visiten, Dokumentation danach, klinische Untersuchungen von oben nach unten, Sonografien durchführen, Zugang legen, also nicht nur auf Station, sondern auch im OP assistieren.
Ich hake da direkt mal ein, also das auch eben die körperliche Untersuchung, also letztlich die Beurteilung, wie geht es dem oder der Patientin. Sind da auch diagnostische Maßnahmen mit drin, wie Ultraschall zum Beispiel? Ja, okay.
Ja.
Gut.
Also hauptsächlich auf eine chirurgische Station. Wir betreuen die Patienten postoperativ. Wir beobachten, wie der Verlauf ist, die Heilung, falls irgendwelche Auffälligkeiten. Wir berichten direkt, damit wir schnellstmöglich. Also
gehört da auch Medikamentensteuerung mit dazu, also Medikamentenverordnung ist ja ärztliche Aufgabe, aber wann werden Medikamente erhöht oder abgesetzt, ist das auch Teil der Tätigkeit?
Auf jeden Fall, also Medikamentenverordnung ist auf jeden Fall eine ärztliche Aufgabe, nach einer gewissen Einarbeitung, nach gewisser Erfahrung. Man schließt sich zum ärztlichen Team an und hat auch mit der Entscheidung eine große Rolle.
Okay.
Mit Medikamenten absetzen, also das darf man auch.
Erzähl was zu der Ausbildung. Wie geht das mit dem Physician Assistant?
Physician Assistant ist eigentlich ein Studiengang. Ein Bachelor,
okay.
Dauert 3 bis 3,5 Jahre, je nach Fachhochschule. Man lernt im Bachelor medizinische Grundlagen, Anatomie, Physiologie, Biochemie und Ethik, Clinical Reasoning, medizinische Behandlung, Prozesse.
Okay. Sehr gut.
Das ist,
Ja, also es ist ein Studiengang und geht daher dann schon weit drüber hinaus. Ich glaube, das ist ganz wichtig, und auch die Bedeutung des Teams ein bisschen besser zu verstehen. Ich habe ja mal so eine Folie, so eine Karikatur, ja. Wie ist das im OP? Na, da steht einer so hemdsärmlich, das ist wohl offensichtlich der Operateur, dann da eine Frau daneben, offensichtlich die Krankenschwester, also alle Klischees werden so bedient. Und dann noch einer da oben, der redet, ist wahrscheinlich der Narkosearzt. Also das ist vielleicht so das Klischee, was viele haben. Da gibt es eigentlich nur einen, der was macht. Ja, das ist der Operateur und alle anderen stehen da rum und helfen so ein bisschen, aber sind irgendwie nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist eine völlig falsche Wahrnehmung, sowohl im OP als auch auf Stationen oder in anderen Bereichen. Hier haben wir so eine andere Folie, wo jetzt mal die Roboterchirurgie ein bisschen dargestellt ist. Und über Roboterchirurgie haben wir schon in anderen Podcast-Folgen häufiger gesprochen. Aber da ist es so, dass der Operateur ja gar nicht am Tisch ist, sondern eben daneben. Könnte auch im anderen Raum sein, aber normalerweise im selben Raum, sodass die Kommunikation und das Team ja noch mal wichtiger ist als in der normalen, in der offenen Chirurgie. Wenn man so ein OP mal anguckt hier, da ist eben nichts drin, also kein Patient drin, wird nicht drin gearbeitet, da sieht das alles ziemlich überschaubar aus und übersichtlich, aber wenn es dann mal live ist, da haben wir so ein Video, da sieht man, dass es dann hochkomplex ist, da ist alles vollgestellt, da piept es an verschiedensten Stellen, ja, da sieht man, da kommen verschiedene Geräte hier rein, und das ist dann eben hochkomplexer Vorgang und was ich wichtig finde, und ich weiß nicht, Johanna, vielleicht sagst du das, weil wir arbeiten im OP ja immer zusammen, dass wir eine geschlossene Kommunikation haben, damit eben die Assistenz am Tisch das macht, was der Operateur möchte, oder umgekehrt die Informationen des vom Tisch her auch sicher beim Operateur ankommen. Haben wir hier die Folie der geschlossenen Kommunikation. Und ich glaube, das ist wichtig, dass eben wie in der Luftfahrt oder auch im militärischen Bereich nicht einfach gesagt hat, mach mal was und dann ist die Antwort ja, sondern eben der Sender gibt die Information, mach bitte das, das wird wiederholt von dem Empfänger und zwar nicht mit ja oder nein oder ist schon recht, sondern eben mit den gleichen Worten, damit auch klar ist, dass das, was man versteht, was gesagt worden ist, auch verstanden worden ist. Menschen verstehen immer leicht das, was sie erwarten, das ist aber nicht immer richtig, ja. Und dann nach der Konfirmation oder nach der Bestätigung erfolgt erst die Handlung. Ist das etwas, was im Alltag sinnvoll ist, aus deiner Sicht?
Definitiv, insbesondere in der robotischen Chirurgie, weil wir da einfach, wie du schon erklärt hast, das Szenario haben, dass einer am Tisch ist mit dem Patienten und der Operateur eben in seiner Konsole. An der Konsole ist es halt so, dass man mit dem Kopf in der Konsole ist, das heißt, dass man vielleicht noch schlechter hören kann. Und deswegen ist es halt einfach wichtig, wenn der Operateur eine Anweisung gibt, dass er sicher sein kann und sowohl als auch die assistierende Person sicher sein kann, dass sie das richtig verstanden hat. Dementsprechend einfach nochmal wiedergibt, was sie gehört hat und danach halt eben die Aktion ausführen kann. Da man einfach auch Komplikationen so natürlich verhindern kann. Also wenn der Patient möchte, dass irgendein Medikament gegeben wird und ich verstehe ein anderes Medikament oder der Anästhesist versteht ein anderes Medikament, dann kann das natürlich auch schnell zu
Ja, genau.
Komplikationen führen.
Also ich würd nochmal ein relativ einfaches Beispiel mal darstellen. Also es werden ja, also wenn ich in der Konsole sitze und du bist am Tisch, dann brauche ich hin und wieder mal eine Nadel. Ja, so. Und wenn die falsche Nadel eingebracht wird, ist das ja noch kein Behandlungsfehler, weil es ist ja nichts passiert. Aber wenn die falsche Nadel eingebracht wird und muss wieder entfernt werden und sie geht verloren, dann kann man die Frage des Behandlungsfehlers schon stellen, weil es ist ja ein vermeidbares Ereignis. Ja, es hätte ja nicht eintreten müssen. Ja, man hätte es vermeiden können. Und deswegen glaube ich, ist das eben sehr wichtig. Und das gilt natürlich auf Station auch, denn
Auf
das ist
jeden
auch
Fall.
das, was ich häufig mit Pflegekräften merke. Es wird viel eben gesprochen in der Medizin, ist ein personalintensives Gebiet, aber die bestätigte Kommunikation, die halte ich auf Station eben genauso wichtig. Da geht es ja eben auch um Medikamente und ja, da ist manchmal nur drei Buchstaben anders und schon ist es ein völlig anderer Wirkstoff. Und deswegen glaube ich, gilt das da natürlich genauso. Ja.
Auf jeden Fall, also ich kann das nur bestätigen. Ich würde sagen, es ist wie im OP ein Team-Timeout. Jede medizinische Behandlung muss auch eine Checkliste haben. Ja. Das muss bestätigt werden, sowohl vom Patienten als auch von uns als medizinische Personal oder nicht medizinische Personal. Also einfach dafür zu sorgen, dass wir die beste Behandlung oder Wohl des Patienten
ermöglichen. Genau. Ja, ja. Und ich glaube, es ist noch ein anderer Aspekt. Also ich meine, ich operiere ja auch viel an anderen Stellen und so in vielen Krankenhäusern ist es ja noch üblich, dass der Assistenzarzt, der ja gar kein Assistenzarzt ist, sondern ist ein Arzt in Weiterbildung, dass der die Assistenz am Tisch übernimmt. Das ist ja auch nicht verkehrt, der soll ja auch was lernen. Der will ja eigentlich, oder die, will ja eigentlich dann auch tätig werden. Das heißt, nach einer gewissen Zeit finden die das nicht besonders interessant, sind nicht mehr so aufmerksam, haben eigentlich was anderes vor oder sie sind eigentlich zufällig eingesetzt nach dem Motto, wer ist gerade jetzt da, also ist nicht im Dienstfall oder sonst was. Und das ist eigentlich nicht optimal, weil aus meiner Sicht soll an jeder Stelle des Teams derjenige oder diejenige sein, die am besten dafür ausgebildet ist und weitergebildet ist. Und deswegen glaube ich, dass es eben sinnvoll ist, dort speziell weitergebildete Personen einzusetzen, um eine beste Qualität zu erreichen. Und aus meiner Sicht bist du dann jemand, der den Assistenzarzt oder die Assistenzärztin, die Weiterbildungsärztin in dem Schritt, wo sie dann ist und am Tisch assistiert, unterstützt, ausbilden soll. Ja, und nicht ich, weil ich bin an der Konsole, ne? Und ich kann das gar nicht richtig, das muss dann jemand anders machen. Und das Konzept, das haben wir schon mehrfach so umgesetzt und das ist eigentlich gut. Es geht natürlich auch immer um die Lernkurve, was man häufig macht. Hier ist jetzt ein Zitat, ne? I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Ne? Also das, was man häufig macht, kann man eben besonders gut in der Medizin. Gibt es einen Satz, see one, do one, teach one. Das ist auch von einem Arzt von Halstead. Das ist natürlich gefährlich. Ja, so funktioniert das Leben nicht. So einfach ist das nicht. Es gibt eben immer eine Lernkurve. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Wie würdet ihr eure Rolle so im Behandlungsteam sehen? Wie würdet ihr das so beschreiben?
Fange ich an, okay. Ja, also ich würde sagen, es ist so eine Art Schnittstelle zwischen ärztlichem Personal und Pflegepersonal, weil irgendwie die Aufgaben so ein bisschen kombiniert sind, würde ich mal sagen. Aber auch eine relevante Stelle einfach und ein relevanter Beruf, weil wir eben die Ärzte entlassen können, Ärzte und Ärztinnen, aber auch dafür sorgen, dass der Patient weiterhin bestmöglich versorgt ist.
Okay. Genau, also wie Joanne gesagt hat, CTAs und PAs ersetzen keine Ärzte. Wir sorgen nur dafür, Stabilität, Kontinuität und Qualität auf Station, im OP oder in einer medizinischen Einrichtung.
Ja. Wie ist denn das mit den Patienten? Ich meine, eure Berufe sind zumindest im deutschsprachigen Bereich relativ neu und vielleicht auch nicht so bekannt. Erkennen die das oder ist denen klar, was ihr eigentlich tut oder führt das leicht zur Verwechslung?
Also, einfache Antwort, nein. Also erste Begegnung, die wissen nicht, was wir sind. Ja, also das wichtig ist, erstens direkt sich vorzustellen, also dass wir PAs sind, dass wir ein bisschen erklären, was wir machen. Besonders bei Patienten, die zum Beispiel stationär bei uns bleiben. Ich würde den Patienten ein paar Tage betreuen. Also der muss genau wissen, was ich mache und wie ich ihm helfen kann.
Ja.
Also das ist klar, wir werden manchmal als Pflegekräfte verwechselt oder Schwestern. Ja. Das ist auch so.
Ja, das denke ich nämlich. Ne? Und wie ist das vom ärztlichen Personal? Wird da eure Rolle so wertgeschätzt, wie ihr meint, dass das richtig ist? Wird die Position erkannt? Werden genügend Aufgaben delegiert oder ist das sehr unterschiedlich von den jeweiligen ärztlichen Kollegen?
Aus meiner eigenen Erfahrung am Anfang sind die Ärzte, Assistenzärzte, Oberärzte vorsichtig, was vollkommen klar und verständlich, damit sie genau wissen, was wir eigentlich können, wie erfahren sie, wie sind, was können wir auch beibringen und wie fähig sind wir, was weiterzulernen. Also danach, also wird auf jeden Fall das unterstützt und Wertschätzung, also ich fühle mich auch gut gehoben, unterstützt durch den Ärzten.
Ja, okay.
Also ich habe jetzt noch nicht in vielen Häusern gearbeitet, deswegen kann ich nur über die zwei reden, wo ich schon gearbeitet habe. Da, wo ich ausgebildet wurde, werden CDAs auf jeden Fall wertgeschätzt. Wir kriegen viele Aufgaben, aber auch nur die Aufgaben, die man halt eben nicht ärztlichem Personal delegieren kann. Und die Wertschätzung ist meistens auch da, vielleicht nicht von jedem, aber manche Oberärzte sehen ja auch nicht immer, was dann die CTAs machen und was dann die Assistenzärzte machen.
Ja, also ich glaube, dass ihr ganz wichtige Rollen erfüllt und dass die Bedeutung eurer Berufsgruppen auch zunehmend sein wird in den nächsten Jahren, einfach deswegen, weil es sehr wahrscheinlich auch im ärztlichen Bereich Mangel geben wird und es aber auch einfach Sinn macht, dass Ärzte und Ärztinnen sich auf die Kernbereiche konzentrieren und andere Dinge auch abgeben. Ja. Im Deutschen gibt es, ich habe das mal hier in dieser Folie, ja, eigentlich keine guten Begriffe für andere nichtärztliche Berufe im medizinischen Bereich, Hilfsberufe, zuarbeitende Berufe oder unterstützende. Da muss man sich ein bisschen in den englischsprachigen Wortschatz gehen und wahrscheinlich ist das Ganze ja eh ein kooperativer Vorgang. Das heißt, die Rolle des Arztes kann eigentlich nur dann gut funktionieren, wenn das im Team erfolgt, sonst geht das eigentlich gar nicht. Und deswegen, glaube ich, sollte man das Ganze als kooperierende medizinische Berufe sehen. Und da ist der Arzt nur ein Teil und auch nicht der Hauptteil, sondern er kann seine Arbeit nur gut machen, wenn er die Unterstützung des gesamten Teams hat. Ja, deswegen ist das eine interprofessionelle Kooperation der medizinischen Behandlungsprozess und ich glaube, das muss sowohl bei den Patienten, aber auch noch beim ärztlichen Personal noch weiter in die Köpfe und gesehen werden. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen oder wollt ihr mich was fragen?
Gibt's ja, irgendwas? Ich habe eine Frage. Bitte. Wie ist deine Erfahrung mit PAs und CTAs?
Ja, also wir haben das, ich habe das an meinen früheren Arbeitsstellen relativ früh angefangen und wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, extrem gute. Und viele machen das nach wie vor in Deutschland nicht, aber die Qualität der Abläufe hat sich deutlich verbessert, sowohl im OP-Bereich, aber auch im auf Station und im Ambulanzbereich, weil eben ihr als Physician Assistant oder CTAs entsprechende Dinge vorbereiten könnt und der Patient dann viel schneller zu den wichtigen Informationen zum Arzt kommt. Und deswegen ist das für mich ein absolutes Erfolgskonzept. Ja.
Wie würdest du dann die PAs und CTAs besser integrieren oder besser darstellen?
Ja, also ich glaube, wenn man jetzt größere Abteilungen hat, dann ist es aus meiner Sicht wichtig, dass die Physician Assistants oder CTA auch der jeweiligen Fachabteilung zugeordnet sind. Einfach deswegen, weil sie dann Teil der Faculty sind, des ärztlichen Teams quasi. Und auch entsprechend dann in dem Team in Besprechungen wahrgenommen werden, mit einbezogen werden, auch entsprechend weitergebildet werden. Auch das halte ich für absolut sinnvoll. Also so ähnlich wie der Arzt in Weiterbildung. Und mit dir machen wir das ja auch so, dass wir da eine urologisch-roboterassistierte Spezialausbildung machen. Das halte ich für absolut sinnvoll, weil ja, dadurch wird A, die Rolle klar und B, kann man auch die Aufgaben innerhalb des Gesamtkonstrukts entsprechend zuordnen und das dann funktioniert es auch gut. Ja.
Dankeschön.
Ja, okay. Ich danke euch. Also aus meiner Sicht sehr wichtig und ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei der heutigen Podcast-Folge. Wenn es gefallen hat, unbedingt abonnieren, liken und teilen. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.